Hallo, ich bin Heinrich, 40 Jahre alt und ein sogenannter absoluter Beginner. Und ihr hört den Podcast Forever Alone. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts über ungewollte Beziehungslosigkeit. Dieses Mal soll es nicht darum gehen, was wir sind, wie wir sind oder wie man uns am besten bezeichnet, sondern es soll darum gehen, wie viele wir eigentlich sind. Zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, in Europa oder in anderen Ländern wie den USA oder in China meinetwegen. Denn die Frage ist wirklich spannend und immer wieder Teil von verschiedenen Diskussionen und der Literatur. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, genau dieses Thema in der ersten Folge gleich mit als Teil der wichtigsten Grundlagen zu diskutieren. Man könnte sagen, dass es immer noch die erste Folge ist, quasi die Folge 1c, aber ich möchte auch nicht, dass es hier zum Running Gag wird. Als ich mich entschieden hatte, das Thema doch nicht in der ersten Folge zu behandeln, hatte ich schon ein schlechtes Gewissen und gedacht, naja, super, dann habe ich eine ganze Folge, die höchstens 10 Minuten geht, denn das Thema ist ja schnell abgehandelt. Warum dachte ich das? Als ich die einschlägige Literatur früher immer mal so Stück für Stück gelesen hatte, Bücher, manchmal auch Artikel und auch Blog- und Forenbeiträge, hatte ich den Eindruck, dass drei Dinge immer drinstehen. Erstens, die Studienlage ist ziemlich dünn und wir wissen nicht wirklich viel darüber. Zweitens, es gab ein paar Verweise auf Erhebungen und Studien, das waren aber in der Anzahl recht wenige, mal so eins, zwei, vielleicht drei. Und es wirkte, als wären es immer die gleichen. Und drittens, natürlich wurden auch ab und an Zahlen genannt, wie viele es zum Beispiel in Deutschland sein könnten, aber die streuten ziemlich stark, sodass ich davon ausgegangen bin, okay, die Studienlage ist so dünn, dass es da nicht ansatzweise auch nur einen Korridor gibt, in dem sich der Anteil zum Beispiel in Deutschland irgendwie bewegen könnte. Ich habe mich aber geirrt. Zum einen gibt es schon mehr als nur zwei oder drei Quellen. Zum anderen ist es für mich eine große Herausforderung gewesen, mir eine Übersicht über die wenigen Quellen, Erhebungen, Studien zu verschaffen, die genannt worden sind. Ich werde euch jetzt mit auf die Reise meines kleinen Abenteuers mitnehmen. Vorab, und das scheint auch ein kleiner Running Gag meines Podcasts hier zu werden, zwei kurze Hinweise. Ein reines Sprachmedium, wie eben ein Podcast, ist denkbar schlecht geeignet, um viele Zahlen zu nennen. Deshalb werde ich mich hier auf die notwendigsten Zahlen beschränken, allerdings werden es doch eine ganze Menge werden. Es ist also völlig in Ordnung und ich würde sogar dazu raten, wenn man sich diesen Podcast jetzt anhört, einfach das nebenher laufen zu lassen und nicht zu versuchen, den Zahlen genau zu folgen. Das dürfte sehr schwer werden. Wer sich das genau anschauen möchte, findet auf meinem Blog das Ergebnis meiner Ausarbeitung. Ich habe das in einer separaten Seite zur Verfügung gestellt. Und diese Seite wird auch in den Shownotes verlinkt werden. Als zweiten Hinweis möchte ich euch sagen, dass ich was Falsches studiert habe, um hier wirklich fachkompetent urteilen zu können. Also ich arbeite und bewerte hier als Laie und deshalb wäre ich sehr dankbar darüber, wenn ihr mir Rückmeldungen gebt, falls mir Fehler bei der Wiedergabe der Studien oder der Interpretation der Studien passiert sind oder falls ich Quellen übersehen habe oder zu Unrecht vielleicht auch ausgeschlossen habe. Wer sich selbst schon einmal die Frage gestellt hat, wie viele absolute Beginner, Menschen, die unter ungewollter Beziehungslosigkeit leiden oder Menschen ohne Beziehungserfahrungen es wohl geben mag, der dürfte wohl auf die Webseite von dem Psychologen Dr. Armin Kaser gestoßen sein. Dr. Armin Kaser beschäftigt sich neben vielen anderen Fragestellungen eben auch mit sogenannten absoluten Beginnern und hat auf seiner Webseite eine ganze Seite mit vielen Informationen zu absoluten Beginnern. Darunter eine Tabelle mit Angaben zu Studien bzw. Erhebungen, wie viele absolute Beginner es sein dürften. Da ich mit diesen Quellenhinweisen wenig anfangen konnte, hatte ich ihn mal angeschrieben, ob er mir erklären kann, wie ich denn von diesen Quellenhinweisen auf die eigentliche Quelle komme. Und als Antwort dazu hat er mir einfach seine komplette Quellenliste geschickt. Dafür erstmal vielen Dank, damit konnte ich gut weiterarbeiten. Auf seiner Webseite erwähnt er zum einen eine Quelle von Zeitwissen. Das ist so eine extra Zeitung, wenn man das so möchte, von der Zeit, die sich hauptsächlich mit wissenschaftlichen Fragen beschäftigt. In der Ausgabe 2005 ging es einmal um Asexualität. Wir reden also von einem Beitrag, der heißt Asexualität, Sex ohne uns. In der genannten Quelle tauchen die 2%, die Dr. Armin Kaser in seiner Webseite erwähnt, zwar nicht auf, allerdings wurde die Zeit, die ganze Webseite, wohl 2008 umgestellt und dadurch haben sich auch einige Artikel verändert. Mir ist es wohl gelungen, im Internetarchiv die Originalversion dieser Webseite zu finden. Allerdings tauchen auch da die 2%-Angabe, wonach 2% der Erwachsenen in Deutschland noch keinen Sex hatten, nicht auf. In der Originalversion im Internetarchiv findet man allerdings unten eine Grafik. Und aus dieser Grafik geht hervor, dass es sich dabei wohl um 1% handele. Als zweite Quelle nannte Kaser eine Ausgabe der Stern Neon, die Nummer 12 vom Dezember 2008, genannt Die Wahrheit über Sex. Dernach sollen 6% aller Männer und 4% aller Frauen absolute Beginner sein. Mein Problem hierbei ist, ich konnte leider keine Online-Version dazu finden und ich hatte auch geguckt, ob man vielleicht diese Zeitschrift, genau diese Ausgabe, auch noch irgendwo kaufen konnte. Auch das war mir nicht möglich. Als dritte Quelle nennt Kaser eine Studie von Schmidt et al. Aus dem Jahre 2000, genannt Studentische Sexualität im Wandel von 1966, 1981 und 1996. Und danach sollen 14% der Männer und 7,5% der Frauen noch nie einen Sexualpartner gehabt haben. Allerdings bezieht sich die Studie, sagt ja schon der Name, vor allem auf das akademische Milieu. Untersucht wurden eben Studierende. Ich selbst konnte die Studie Schmidt et al. Von 2000 nicht finden, allerdings die Studie von Schmidt et al. 2015, also 15 Jahre neuer. Die heißt fast gleich, Studentische Sexualität im Wandel von 1966, 81 und 96, aber auch von 2012. In dieser Studie, die ich mir durchgelesen habe, sind diese Angaben allerdings nicht zu finden. Gut möglich, dass die komplett anders geschrieben worden ist als die 15 Jahre ältere, auf die sich Kaser bezieht. Allerdings war es auch mir hier nicht möglich, die Zahlen zu verifizieren und zu überprüfen. Diese drei Quellen, auf die sich Kaser bezieht, die werden später nochmal spannend. Jetzt möchte ich aber kurz betonen, wie schwierig es ist, diese Quellenangaben auch einmal selbst zu überprüfen und sich genau anzuschauen, wie sieht denn die Primärquelle, also die Originalquelle denn eigentlich aus. Also bei der Zeit Wissen haben wir das Problem, dass sich die Quelle quasi verändert hat. Die Webseite sieht nicht mehr so aus wie vor 20 Jahren. Bei der Stern Neon war es mir zumindest nicht möglich, überhaupt an den Artikel oder an die Ausgabe zu kommen, weder online noch irgendwie zum Kaufen ausgedruckt. Bei der Studie von Schmidt und weiteren war es mir nur möglich, eine spätere Version zu finden, bei der inhaltlich vermutlich andere Schwerpunkte gesetzt waren. Alle drei Quellen ließen sich von mir so einfach nicht verifizieren. Und das ist keine Aussage über Dr. Armin Kaser. Das ist eine Aussage über die Problematik in der Quellenarbeit. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Anlaufstellen, um sich darüber zu informieren, wie viele absolute Beginner es wohl in Deutschland oder in anderen Teilen der Welt es wohl geben dürfte. In der letzten Folge hatte ich das Buch von Arne Hoffmann schon einmal erwähnt. Unberührt, Menschen ohne Beziehungserfahrungen, Wege zu erfüllter Liebe und Sexualität. Und in diesem Buch kommt Wolfgang Kronrath zu Wort. Diese gibt eine eigene Einschätzung, wie viele es wohl sein dürften, das hatte mich aber nicht so interessiert, denn entscheidend ist, auf welche Quelle er sich bezieht. Und er zitierte eine unveröffentlichte Studie namens Studentensexualität von Kurt Starke. Diese soll 2002 veröffentlicht worden sein und nach dieser Studie sollen etwa 10% der Universitätsabsolventen mit 29 Jahren noch nie Sex gehabt haben. And guess what? Auch diese Studie war für mich nicht auffindbar. In der Einleitung seines Buches schreibt Arne Hoffmann Folgendes. Der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zufolge umfasst die Gruppe der in Anführungsstrichen Jungfrauen über 18 etwa ein Drittel dieser Altersgruppe. Das BZGA, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, untersucht regelmäßig alles, was sich rund um Sexualität bei jungen Menschen dreht. Also wann haben Sie Ihr erstes Mal Sex? Wie haben Sie Ihr erstes Mal Sex? Mit wem? Und so weiter und so fort. Und die Aussage, wie hier im Buch von Anne Hoffmann, die taucht auch an anderen Stellen auf. Und deshalb hatte mich schon früher interessiert, welche Zahlen genau vorliegen. Und ich hatte versucht herauszufinden, was aus den Publikationen von der BZGA genau herauskommt. Hier heißt es, etwa ein Drittel aller über 18-Jährigen seien Jungfrauen. Gut, es ist eine schwierige Angabe, da keine Obergrenze genannt ist. Denn es ist nicht zu glauben, dass damit alle erwachsenen Menschen über 18 gemeint sind. An anderer Stelle habe ich mal gelesen, dass aus den Zahlen der BZGA herauskämen, dass es sich hierbei wohl um etwa 1 Million Menschen ohne Beziehungserfahrungen, im Erwachsenenalter natürlich, handeln sollte. Also habe ich mich auf die Sorgen gemacht damals und hatte einige Publikationen dazu gefunden. Ich weiß nicht mehr genau, auf welches Jahr ich da geschaut habe. Aber mir war es nicht möglich, irgendwie solche Angaben entweder zu verifizieren oder eigene Angaben aus diesen Publikationen abzuleiten. Dabei muss man sagen, dass natürlich die Fragestellung, die das BZGA hatte, ganz andere war als die Fragestellung, wie viele Menschen ohne Beziehungserfahrungen, meinetwegen auch ohne sexuelle Beziehungserfahrungen, gibt es überhaupt? Das ist gar nicht die Fragestellung der BZGA. Und deshalb geben die Zahlen das auch nicht unmittelbar her. Immer wieder wird aber dazu geschrieben, dass es sich dabei um eine Schätzung handeln soll, um eine Art Hochrechnung. Wir müssen aber dabei sehen, dass das BZGA junge Menschen untersucht. Ja, ein Teil davon ist über 18, ein Teil davon aber auch darunter. In der Gruppe aller Menschen, die noch keinen Sexualpartner hatten, und die Zahlen liegen bei diesen Publikationen mehr implizit als explizit vor, ja, auch jene, die einfach bis dato auch noch keinen Sex haben wollten oder für die das noch nicht so wichtig war. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sehr junge Menschen in einem recht frühen Lebensabschnitt untersucht wurden. Also alleine dieser Zahlenstand ist für die Fragestellung sehr ungenau. Und ausgehend von dieser sehr unscharfen Datenlage zu extrapolieren, also hochzurechnen, wie viele es dann Betroffene in der gesamten Gesellschaft oder zumindest unter allen Erwachsenen geben könnte, ist eigentlich absolut unlauter. Dennoch habe ich diese Angaben nicht grundsätzlich in Zweifel gezogen, da ich eher dachte, es läge an mir, als jemand, der weder Sozialforschung studiert hat, noch Psychologe ist, und weniger an den Leuten, die durchaus mehr Kompetenzen haben könnten als ich. Das war so lange der Fall, bis ich das Buch von Robert Sprenger gelesen hatte. Das ist 2014 erschienen und lautet »Männliche absolute Beginner – ein kommunikationswissenschaftlicher Ansatz zur Erklärung von Partnerlosigkeit«. In der Fußnote 45 auf Seite 40 findet sich folgender Hinweis. Die weiteren, vornehmlich in Zeitschriften und Internetartikeln kursierenden Zahlen können nach genauerer Recherche nicht bestätigt werden. So wird beispielsweise häufig die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, mit dem Befund angeführt, dass die Zahl der Jungfrauen über 18, wieder in Anführungsstrichen, ein Drittel dieser Altersgruppe ausmache. Vergleich Arne Hoffmann 2006, Seite 8. Die Redaktion der BZGA kann sich jedoch nicht erklären, auf welcher ihrer Publikationen diese Zahl basieren soll. Also ganz offensichtlich nehmen andere es mit der Quellenlage nicht ganz so genau, wie ich es hier tue. In seinem Buch schreibt Robert Sprenger, dass die Datenlage zu absoluten Beginnern prekär sei und dass bislang, also bis 2014, es dazu kaum belastbare Quellen gibt. Unter den kaum belastbaren Quellen nennt er genau wie Dr. Armin Kaser die Umfrage, die für Zeitwissen 2005 durchgeführt wurde, und zwar von Infratest DIMAP. Und er bestätigt die Angabe, dass es sich um 2% unter den 18- bis 29-Jährigen handeln sollte. Also 2% aller 18- bis 29-Jährigen, so das Ergebnis der Infratest DIMAP-Untersuchung, hatten noch nie einen Sexualpartner. Arne Hoffmann erwähnt die gleiche Studie mutmaßlich ebenfalls, allerdings ohne die Nennung einer Jahreszahl und mit der Angabe, dass fast 10% aller 30-jährigen Männer noch nie Sex gehabt hätten. Also er nennt zwar den gleichen Artikel, nennt aber nicht die Jahreszahl dazu und ganz andere Zahlen. Zusätzlich erwähnen beide, sowohl Robert Sprenger als auch Arne Hoffmann, eine Befragung, die im Auftrag der Zeitschrift Laura von dem Gewiss-Institut durchgeführt wurde. Und diese ergab, dass 5% aller der etwa 1000 befragten Frauen im Alter von 16 bis 60 Jahren noch nie Sex hatten. Zudem bestätigt Robert Sprenger sowohl Arne Hoffmann als auch Wolfgang Kronrath darin, dass 10% aller Studierenden, nicht Absolventen, wie Hoffmann und Kronrath es sagen, aller Studierenden noch keine sexuelle Erfahrung gemacht hatten. Also diese 10%-Angabe von Hoffmanns scheint zu stimmen, die andere nicht. Dabei bezieht sich Sprenger allerdings auf eine andere Studie von Starke, ich halte es hier sehr kurz, die ihm aber vorlag und aus der diese Zahlen hervorgegangen ist. Mir allerdings war es weder möglich, die ältere noch die neuere Studie zu finden und auch die ältere von Schmidt et al., in der das wiederum alles veröffentlicht worden ist, war mir ja, wie gesagt, auch nicht auffindbar. Zudem bestätigt Robert Sprenger die Angabe von Dr. Armin Kaser, wonach 7,5% der Frauen und knapp 14% der Männer noch nie einen Sexualpartner hatten. Allerdings hatte Robert Sprenger Zugriff auf diese Studien, die im Original vorlag und für mich nicht auffindbar waren. Und ich denke auch, dass Dr. Armin Kaser sich hierbei eher auf Sprenger beruft, dass er das Buch auch gelesen hat und sich deshalb darauf verlassen konnte. So, wer bis hierhin nicht mitgekommen ist, zum einen, es tut mir leid, mir fiel kein anderer Weg ein, das irgendwie vorzustellen. Zum anderen ist vielleicht auf diese Art und Weise deutlich geworden, wie verworren diese Studienlage so, sagen wir mal grob, bis 2015 ist. Schwer aufzufinden, zum Teil haben sie sich geändert oder man hat vielleicht Zugriff auf die Studie, die aber nie wirklich publiziert worden ist. Nur mittelbar in anderen Publikationen, die aber genauso schwer aufzufinden waren. Zudem bleibt festzustellen, dass bis Mitte der 2010er Jahre die Erhebung darüber, wie viele absolute Beginner es wohl geben möge, sehr überschaubar war. Das heißt, wir haben zwei Studien von Starke und eine Handvoll Umfragen, bei der ich sagen muss, Umfragen genießen bei mir nun mal einen anderen Stellenwert als Studien. Umfragen sollten nicht ignoriert werden, aber wenn, schaue ich mir natürlich zuallererst Studien an. Denn Studien werden kontrolliert durchgeführt, es gibt Peer Reviews, das heißt andere Fachleute schauen sich das an und kontrollieren, ob diese Studie wirklich sauber durchgeführt wurden und die Ergebnisse belastbar sind. Und dabei sind sie zum Teil sehr, sehr pingelig. Es ist ja aber auch schon vorneweg klar geworden, dass wahrscheinlich Robert Sprenger sich ebenfalls auf diese Umfragen stützt. Natürlich zum einen aufgrund des allgemeinen Mangels an Quellen. Andererseits scheint diese Umfrage wohl in seinen Augen, und er kann das wesentlich besser bewerten als ich, durchaus belastbar zu sein. Warum aber will ich das eigentlich so genau wissen? Es reicht daraus, wenn wir so ein paar Angaben haben und dann reicht das doch aus, um das abzuschätzen. Und manch einer mag vielleicht auch so denken, ich hingegen nicht so, denn ich bin zum einen ein Pedant, ich mag es, Dinge genau zu wissen, und zum anderen mag ich es nicht, in die Irre geführt zu werden. Ich unterstelle hier keinen der Autoren, die ich zuvor genannt hatte, irgendeine bösartige Absicht. Es ist manchmal einfach der Studienlage selbst geschuldet, dass es so schwierig ist, die Daten später noch aufzufinden und zu kontrollieren. Aber angenommen, wir hätten die Möglichkeit, genau zu wissen, wie viele Menschen ohne Beziehungserfahrungen, Menschen, die ungewollt beziehungslos sind, es in Deutschland zum Beispiel gibt. Oder in Europa oder in den USA oder in Lateinamerika, wo auch immer. Angenommen, wir wissen es beispielsweise nur von der Bundesrepublik Deutschland. Angenommen, wir wüssten all das alles. Dann wüssten wir ja nicht nur, wie viele absolute Beginner es gibt. Dann könnten wir ja weitere Erkenntnisse bezüglich absolute Beginner ableiten oder zumindest Hypothesen über weitere Erkenntnisse aufstellen. Wenn wir mehrmals sauber erhoben hätten, wie viele absolute Beginner es gibt, wüssten wir auch, wie sich die Zahl über die Jahre hinweg verändert hätte. Denn auch dazu gibt es immer wieder Behauptungen. Es wird behauptet, die Zahl der absoluten Beginner würde zunehmend steigen. Dabei wissen wir das gar nicht. Die Vermutung liegt natürlich nahe, da über Internet und Medien zwar immer noch sehr wenig, aber zunehmend mehr darüber berichtet wird. Wir, die davon betroffen sind und uns im Internet dazu austauschen, haben natürlich das Gefühl, immer mehr Leute zu treffen und mit ihnen in Kontakt zu stehen. Aber all das kann ja trügerisch sein, denn nur weil ich die Möglichkeit habe, mit mehr Betroffenen in den Austausch zu gehen, heißt es ja nicht, dass es zwingend mehr von uns geben muss. Weitere Erkenntnisse, die sich aus einer guten Datenlage ableiten lassen könnten, wären zum Beispiel der Vergleich zwischen den Ländern. Also in welchen Ländern ist der Anteil besonders hoch, in welchen gering? Und in welcher Region hat er sich vielleicht so verändert, dass er gestiegen ist? In welcher Region ist er vielleicht gefallen? Oder gibt es auch kulturelle Unterschiede? Ist das eine Frage der Religion? Eine Frage, ob man eher liberal oder konservativ eingestellt ist und so weiter. Man könnte eventuell auch sowas wie ein Stadt-Land-Gefälle finden oder in der Bundesrepublik eine Art Ost-West-Gefälle. Wenn die Datenlage hinreichend gut genug ist, könnte man zudem eventuell auch Indizien für sozioökonomische Einflussfaktoren erkennen. Sozioökonomische Einflussfaktoren ist natürlich sowas wie Einkommen oder Vermögen. Aber wir haben ja schon zuvor gesehen, dass häufig Studierende untersucht wurden. Auch die Frage der formalen Bildung und der höchsten Bildungsabschlüsse könnte hier interessant sein und ein Indiz für gewisse Ursachen freilegen. Also habe ich mich auch hier mal auf die Suche gemacht, ob es aktuelle Studien gibt. Und da habe ich eine Methode gewählt, die absolut unsauber ist, die mir aber geholfen hat. Ich habe einfach ChatGPT gefragt, welche Studien es wohl gibt und ob er sie mir auflisten kann. Dabei ist ziemlich viel Schrott rumgekommen, aber über diesen Weg und über noch andere Versuche, das in Erfahrung zu bringen, sind mir in Summe 6 weitere Studien als die bisher genannten in die Hände gefallen. Diese Studien samt Zahlen und Bemerkungen findet ihr auf der besagten Seite in meinem Blog. Ich lese die Titel nicht vor, das sind Fachchinesisch auf Englisch, das brauchen wir nicht. Ich sage nur Jahreszahl, Ort, wie viele Männer oder Frauen betroffen sein dürften und vielleicht noch ein paar Anmerkungen. Die erste Studie aus UK stammt von 2019 und danach sollen so etwa 4,2% der Männer betroffen sein und 6,3% der Frauen. Wir können also sagen, grob 4% sollen der Studie nach in UK noch nie sexuelle Erfahrung gesammelt haben. Wobei ich präzisieren muss, dass diese Aussage sich nur auf die Studienteilnehmenden bezieht und nicht eine Aussage auf die gesamte Gesellschaft in UK bzw. in Großbritannien. Denn dafür müssen solche Untersuchungen natürlich repräsentativ sein und so wie ich das verstanden habe, war das hierbei nicht der Fall. Eine weitere Studie aus 2005, also druckfrisch. Hi, Heinrich aus dem Off hier. Ich habe beim Nachbearbeiten gemerkt, dass ich mich verquatscht habe. Die Studie ist tatsächlich druckfrisch, aber dann natürlich nicht aus dem Jahre 2005, sondern aus dem Jahre 2025. Sogar aus dem September 2025. Also wirklich, sie ist noch warm. Entschuldigt bitte den Fehler. Und jetzt geht's weiter. Hat sich mit Daten aus UK und Australien beschäftigt und danach sollen 1% sowohl der Männer als auch der Frauen noch nie Sex gehabt haben. Allerdings, und das halte ich für wichtig, ist eine weitere Angabe in der Studie zu finden, nämlich, dass 1% der Befragten angegeben haben sollen, asexuell zu sein, also kein Interesse an Geschlechtsverkehr mit einem anderen Menschen. Und da ist es natürlich nicht auszuschließen, dass sowohl die Gruppe der 1% asexuellen Menschen als auch die Gruppe der 1% sexuell unerfahrenen Menschen sich stark überlappen. Eine Schweizer Studie von 2021 hat herausgefunden, dass etwa 3% der Männer und gut 2% der Frauen noch nie Sex gehabt haben. Allerdings wurden nur, in Anführungsstrichen, Jungfrauen im Alter von 26 Jahren untersucht. Weiterhin ist interessant, dass die Anzahl 3% Männer, 2% Frauen sich zwar auf die gesamte Gesellschaft in der Schweiz beziehen soll, allerdings in der Probandengruppe, also alle Menschen, die quasi untersucht wurden, da lag der Anteil bei 5,3%. Also man hat diese Zahl in der Studie gefunden und hat sie dann sozusagen anhand von gewissen Faktoren hochgerechnet und korrigiert. Und der Anteil der männlichen Jungfrauen in der Gruppe lag bei 58, also knapp 60%. Das ist deshalb nochmal wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir hier nicht nur von Männern reden. Das zweite ist, nicht ganz 60% sind Männer, das heißt gut 40% sind Frauen oder non-binäre Menschen. Keine Ahnung, wie weit sie das jetzt hier untersucht hatten und ausdifferenziert hatten. Im Zweifel haben sie nur zwischen Männern und Frauen unterschieden. Und dann lag der Anteil bei Frauen immerhin bei 42%. Wir dürfen bei der Frage nach ungewollter Beziehungslosigkeit die Frauen nicht vergessen und auch die queeren Menschen nicht vergessen. Aus einer japanischen Studie, die 2019 veröffentlicht wurde, ging hervor, dass etwa ein Viertel aller Männer und Frauen noch keine heterosexuelle, so steht das in der Studie, keine heterosexuellen Erfahrungen gemacht hat. Also das ist eine gewaltige Zahl, 25% aller Männer, 25% aller Frauen. Allerdings hatte die Studie sich mehrere Jahre angeschaut und mehrere Altersgruppen untersucht. Ich gehe darauf später nochmal ein, hier ist sie erstmal nur vorgestellt. Eine Studie von 2019 hat sich die Frage gestellt, wie viele Menschen ohne Beziehungserfahrungen gibt es denn weltweit? Das ist sehr verkürzt und unsachlich wiedergegeben, aber es ist tatsächlich eine Übersichtsstudie, in der viele andere Studien, auch einige davon, die ich hier gerade vorgestellt habe, mit eingeflossen sind. Sie haben sich natürlich nicht alle Altersgruppen angeschaut, vor allem die Unerfahrenheit von jungen und mittelalten Männern. Das ist ganz wichtig, es ging nur um Männer und mittelalt bedeutet bis 60 Jahren. Insgesamt haben sie sich 37 Studien angeguckt und die nochmal ausdifferenziert nach verschiedenen Altersgruppen. Und da taucht auf, dass je nach Altersgruppe und Region Männer mal 0% sexuell unerfahren waren und mal 83,3. Ich erwähne es nur Vollständigkeit halber. Ich habe in der Studie auch größere Zahlen, etwas größere Zahlen gefunden. Allerdings sind die in der Zusammenfassung so nicht aufgetaucht und ich habe mich an der Stelle lieber an die Zusammenfassung gehalten. Dass es Altersgruppen und Regionen gibt, in denen mehr als 4 von 5 Männern sexuell unerfahren sind. Das ist allerdings wirklich für mich eine Entdeckung gewesen. Fassen wir also mal diesen Fundus, den ich jetzt vorgetragen habe, mal ganz kurz zusammen. Selbst für ungeübte Laien wie mich, vielleicht nicht, wenn man den Podcast gehört hat. Das war vielleicht zu wild, zu durcheinander. Aber spätestens, wenn man sich das mal durchliest, dann wird jedem ungeübten Laien wie mir auffallen, dass alle diese Studie innerhalb der letzten 10 Jahre veröffentlicht wurden. Auch wenn es nur 6 insgesamt waren, so scheint das Phänomen Menschen ohne Beziehungserfahrungen immerhin zu einem Nischenthema aufgestiegen zu sein. Immerhin scheint es jetzt so zu sein, dass man sich wirklich ernsthaft, wenn auch nur am Rande, dafür interessiert und das beforscht. Dabei muss man aber einschränkend sagen, dass hierbei nur die sexuellen Erfahrungen gezählt haben. Es geht nicht um partnerschaftliche Beziehungen. Ob jemand ungewollt oder noch nie verheiratet war, liiert war oder einen Partner hatte, war nie die Fragestellung. Des Weiteren fallen auch die erheblichen Streuungen auf. Das hatten wir schon zuvor gesehen bei den Büchern und Blog- bzw. Webseiteneinträgen und den verschiedenen Artikeln, dass die Werte stark schwanken. Und das ist jetzt wieder so. Je nachdem, um welchen Untersuchungszeitpunkt oder Zeitraum es ging, welche Erhebungs- und Untersuchungsmethoden man angewandt hatte, je nachdem, welche Bevölkerungen oder Bevölkerungsteile nach Geschlecht, Milieu oder Kohorten man sich angeschaut hatte und je nach genauer Fragestellung scheint es deutliche Unterschiede in den Ergebnissen zu geben. Das heißt, auch wenn wir jetzt neuere und zum Teil sehr umfangreiche Studien dazu haben, müssen wir feststellen, dass diese Studien kein einheitliches Bild abgeben. Wir haben also keine Studienlage, sondern immer noch einzelne Stichproben. Dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel für die Bundesrepublik keine genauen Zahlen haben, immer noch nicht, kann man natürlich nur schätzen. Und ich verzichte bewusst bei der Überlegung, wie viele Menschen in Deutschland betroffen sein könnten, die Studie aus Japan mit den besonders hohen Werten und die Übersichtsstudie, weil beide nochmal gesondert besprochen werden und weil beide dafür ungeeignet sind, weil sie beide zum Beispiel für Deutschland keinerlei Aussagen treffen. Und ich vermute, dass der prozentuale Anteil an Menschen ohne Beziehungserfahrungen, zumindest mit fehlenden sexuellen Beziehungserfahrungen, bei etwa 1-3% liegen dürfte. Wir haben etwa 70 Millionen Erwachsene in der Bundesrepublik und das bedeutet, dass wir so etwa 700.000 bis 2 Millionen Betroffene haben. Man kann auch sehr grob sagen, 1-2 Millionen in der Bundesrepublik dürften betroffen sein. Natürlich kann man auch andere Vermutungen anstellen und die sind dann genauso wenig belastbar wie meine. Ich möchte aber zu bedenken geben, dass der Abstand der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5%, wie viele auch immer, nach unten hin wesentlich kleiner ist als nach oben hin. Die theoretische maximale Untergrenze ist natürlich 0% und die theoretische maximale Obergrenze ist natürlich bei 100%. Natürlich wissen wir, dass es weder 0% absolute Beginner gibt noch 100%, aber irgendwo dazwischen muss sich die Zahl ja befinden. Und da der Spielraum nach unten hin wesentlich kleiner ist, kann man sich nach unten hin auch wesentlich schwerer verschätzen. Und da der Spielraum nach oben hin wesentlich größer ist, kann man sich nach oben hin deutlich stärker verschätzen. Verschätzen meint hier sowohl überschätzen als auch unterschätzen. Überschätzen deshalb, weil ein Fehler sehr schnell nach oben hin ausreißen kann, ohne dass es irgendwie auffällt, obwohl die reelle Zahl deutlich darunter liegen dürfte. Unterschätzen natürlich, weil das Dunkelfeld der Betroffenen deutlich größer ist, als wir es tatsächlich aktuell sehen. Also wenn jemand von euch eher damit leben kann, dass wir 5% oder mehr Betroffene in Deutschland haben, so darf er oder sie gern davon ausgehen. Und wenn jemand besser damit schlafen kann, dass wir es eher mit 1% Betroffener zu tun haben, so kann die Person auch gern davon ausgehen. Bei solchen Annahmen schwingen natürlich auch unterbewusst immer irgendwelche Bedürfnisse mit. Gerade Betroffene, auch ich, neigen natürlich dazu, das Problem größer zu schreiben, als es vielleicht sein mag, einfach um dafür Aufmerksamkeit zu generieren. Andere mögen diesen Fehler nicht so leicht unterlaufen. Allerdings sehe ich keinen großen Grund darin, das Problem höher zu schreiben, als es vielleicht sein mag, denn selbst 1 bis 2 Millionen Betroffene ist in meinen Augen schon eine enorme Zahl. Und wenn wir sehen, mit welchen Themen Nachrichtensendungen, Reportagen und eine Talkshow nach der anderen gefüllt werden, zum Beispiel die angeblich 16.000 Totalverweigerer, wenn wir von Sozialleistungen reden, die in Wahrheit wohl eher so um die 100 sein dürften, wie sich das in letzter Zeit wohl herausstellt, dann können wir natürlich sagen, dass wir mit 1 bis 2 Millionen Betroffenen genügend Menschen haben, über die sich wochenlang auf allen Kanälen unterhalten werden durfte. Gleichwohl gibt es ebenso große Anzahl an Betroffenen und größere von anderen Problemen, denen natürlich auch die Reichweite und der Debattenraum in den öffentlichen Diskussionen genommen wird. Ich denke also, selbst mit 1 bis 2 Millionen Betroffenen, auch wenn manche die Zahl vielleicht ganz gern etwas höher hätten, um ihr mehr Gewicht zu geben, haben wir eigentlich schon eine Zahl, um zu sagen, hey, das ist eigentlich ein Thema, über das es sich lohnt, Reportagen und Bücher zu schreiben, über das es sich lohnt, öffentlich zu debattieren und vor allem, dass sich mal wirklich und ernsthaft lohnt, zu beforschen. Ernsthafte Forschung meint natürlich auch, dass man sich nicht nur fehlende sexuelle Erfahrungen oder lange nicht gemachte sexuelle Erfahrungen anschaut, nicht nur Männer anschaut, nicht nur sich heterosexuelle Paarbeziehungen anschaut, sondern dass wir hinschauen und sagen, wie sieht es mit partnerschaftlichen Beziehungen aus, wie sieht es mit Frauen aus und wie sieht es vor allem mit queeren Menschen aus. Wenn man das nicht macht, und das wurde bisher so nicht gemacht, dann bietet das sehr, sehr viel Potenzial für blinde Flecken und verstellt auch den Blick auf mögliche Erkenntnisse. Auch auf mögliche Erkenntnisse bezüglich männlicher, heterosexuell betroffener Menschen, die ungewollt auf sexuelle Beziehungen verzichten müssen. Was ja aktuell der Forschungsschwerpunkt zu sein scheint. Mein Argument ist also, wenn wir in der Forschung das Problem der ungewollten Beziehungslosigkeit genau verstehen wollen, dann dürfen wir nicht nur auf Teilaspekte gucken. Innerhalb einer Studie ist das völlig legitim, aber die Studienlage sollte wesentlich breiter aufgestellt sein. Als ein Beispiel möchte ich Transpersonen nennen, also Menschen, die bei der Geburt das falsche Geschlecht zugewiesen wurde. Dabei denke ich nicht, dass der Anteil von Transpersonen unter absoluten Beginnern besonders hoch ausfällt. Der Anteil an Transpersonen liegt vermutlich ohnehin bei etwa 1% oder eher darunter. Folglich dürfte der Anteil an Transpersonen unter den absoluten Beginnern ebenfalls sehr gering ausfallen. Umgedreht habe ich die Vermutung, dass das nicht zwingend so sein muss. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Menschen, die unter Dysphorie leiden oder einem nicht akzeptierenden oder unterstützenden, vielleicht sogar feindlich gesinnten Umfeld ausgesetzt sind, deren Therapien oder Angleichungsprozesse bewusst behindert werden, auch Folgeprobleme haben könnten. Also bekannt ist, dass diese Menschen, dass Transpersonen unter den von mir genannten Gründen zum Beispiel Depressionen entwickeln. Nicht jede Person tut das, aber die Häufigkeit ist höher. Und von daher ist es zumindest denkbar, dass es ihnen auch schwerer fallen dürfte, geeignete Beziehungspartner zu finden. Falls ihr euch fragt, was Dysphorie ist, unter Dysphorie, hier genauer unter Geschlechtsdysphorie oder Geschlechtsinkongruenz, meint man, dass Personen sich nicht mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Also eine Frau wird für einen Mann gehalten, ein Mann für eine Frau gehalten. Das Gleiche könnte auch für nicht-binäre Personen zutreffen, die sich weder männlich noch weiblich identifizieren. Der entscheidende Punkt ist hier, dass Menschen darunter sehr stark leiden können. Sowohl mit der Zuschreibung von anderen, also dass eine Transfrau zum Beispiel die ganze Zeit männlich gelesen und angesprochen wird oder umgekehrt, als auch mit dem eigenen Körper, der halt männlich aussieht, obwohl er weiblich sein sollte oder umgekehrt. Wenn wir uns mal vorstellen, wie viele Menschen ein großes Problem damit haben, wie sie aussehen und wie sie gelesen werden, selbst wenn sie nicht trans sind, wenn sie zum Beispiel männlich sind, als männlich gelesen werden, aber immer wieder aufgezogen werden, nicht männlich genug zu sein. Wenn sie sich selbst im Spiegel sehen und der Meinung sind, ich bin nicht muskulös genug oder ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht groß genug, ich bin nicht markant genug. Oder Frauen, die der Meinung sind, dass ihre Rundungen nicht weiblich genug, nicht feminin genug aussehen oder halt eben auch ihnen die Weiblichkeit abgesprochen wird. Dann können wir uns zumindest in Ansätzen vorstellen, wie schlimm es für Transpersonen sein müsste. Und Menschen, die darunter leiden, Menschen, die ein Umfeld haben, das sie nicht trägt, nicht auffängt, nicht bestärkt und nicht in ihrer Therapie und in ihren Angleichungen, also Geschlechtsangleichungen, unterstützt, können natürlich auch Probleme entwickeln, in Beziehung zu kommen und Sex und Partnerschaft zu erleben. Und wenn sich die Forschungslage nur heteronormativ und männlich ausrichtet und zudem auch nur auf Sex statt auch auf Partnerschaft zu gucken, dann werden wir viele Betroffene zum einen übersehen, das ist meine Vermutung, und wir werden auch viele Erkenntnisse nicht machen, die vielleicht allen zugute kämen. Ich möchte noch einmal ganz kurz über die japanische Studie sprechen. Also ihr wisst schon, die Studie, der nach 25% oder ein Viertel aller erwachsenen Menschen in Japan noch gar keine sexuellen Erfahrungen gesammelt haben. Ich möchte deshalb darüber sprechen, weil auch wenn die bisherige Studienlage, wie ich sie vorgestellt habe, keine Trendanalyse zulässt, einfach weil es zu wenige gibt, weil sie sich zu stark unterscheiden und weil sie vor allem sehr verschiedene Gebiete betreffen, so erlaubt das immerhin diese Studie bezüglich der sexuell unerfahrenen Menschen in Japan. Denn diese Studie hat 7 Erhebungen, in Japan natürlich, zwischen 1987 und 2015 untersucht. Zudem hat sie sich Männer und Frauen angeschaut und sie hat sich 5 verschiedene Altersgruppen angeschaut. Das heißt, wir wissen, wie die sexuelle Unerfahrenheit bei Frauen zwischen 18 und 19 Jahren innerhalb dieses Zeitraums sich verändert hat oder bei den Männern zwischen 35 und 39. Es wurden also Menschen zwischen 18 und 39 untersucht innerhalb von 5 Altersgruppen, sowohl Männer als auch Frauen in 7 Erhebungen zwischen 87 und 2015. Ich wiederhole das so oft in der Hoffnung, dass man trotz dessen, dass man zuhört, irgendwie eine Vorstellung hat, worum es in dieser Studie geht. Und die Studie ist aus verschiedensten Gründen sehr interessant. Denn zum einen sieht man deutlich, dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen die Virginitätsrate, die Rate der Jungfrauen, über das Alter hin stark abnimmt. Also die 25% klingen vielleicht erschütternd, aber es wird natürlich noch erschütternder, wenn man auf die Altersgruppe 18 bis 19 Jahren schaut. Denn da liegt die Virginitätsrate sowohl bei Frauen als auch bei Männern in Japan bei etwa um 70%. Das fällt in der nächsten Altersgruppe, 20 bis 24 Jahre, deutlich auf etwa um 40 bis 50% ab. Und in den nächsten weiteren Altersgruppen fällt das dann auf etwa 10% oder darunter ab. Ganz kurz zusammengefasst, wenn man sich die Zahlen so ansieht, dann scheint die Virginitätsrate trotz großer Schwankungen über die Jahre hinweg gegenwärtig so auszusehen, dass sie konstant bleibt. Das kann sich stark ändern mit der nächsten, also der 8. Erhebung oder dann auch mit der 9. und dann können sich nochmal deutliche Abweichungen einstellen, wenn sich so die letzten Trends der letzten 2-3 Erhebungen in etwa in der gleichen Form fortsetzen. Aber Stand jetzt müssen wir sagen, in Japan scheint die Virginitätsrate, der Anteil der Menschen, die noch nie sexuelle Erfahrungen gesammelt haben, halbwegs konstant zu bleiben. Wir können das natürlich nicht auf Deutschland übertragen. Allerdings, wenn wir das machen wollten, dann müssen wir erst einmal sagen, wir haben ja ein Indiz, dass der Anteil an Menschen ohne Beziehungserfahrungen wohl auch in Deutschland konstant geblieben ist. Natürlich wissen wir das nicht über Deutschland, wir wissen es vorerst nur anhand der Daten für Japan, aber die immer wieder kolportierte Aussage, es werden immer mehr und immer mehr, scheint nicht zu stimmen, beziehungsweise die einzigen Indizien, die wir haben, sprechen dagegen. Vielleicht ist dem einen oder der anderen von euch, die bis hierhin zugehört haben, aufgefallen, dass es unter den 6 Studien, die ich genannt hatte, keine einzige aus bzw. über Deutschland gibt. Das ist tatsächlich nur halbrichtig, denn die weltweite Übersichtsstudie listet für Deutschland tatsächlich eine, aber auch nur eine Studie auf. Diese Studie hätte ich natürlich mit auflisten und erwähnen und auch vorstellen können. Allerdings habe ich diese bewusst ignoriert, da diese Studie nur untersucht hatte, wie viele der befragten Männer in den vorangegangenen 11 Jahren keinen Sex hatten bzw. wie ihre sexuelle Aktivität überhaupt war. Aus diesen Zahlen geht natürlich nicht hervor, wie hoch der Anteil an Menschen ohne Beziehungserfahrungen ist. Auch nicht an Männern ohne Beziehungserfahrungen. Natürlich könnte man ausgehend von diesen Zahlen dann untersuchen, wie viele Menschen oder Männer mit ungewollter Beziehungslosigkeit es gibt. Aber nur weil jemand keinen Sex hatte, heißt es ja nicht, dass er ungewollt keinen Sex hatte und heißt auch nicht, dass er darunter leidet. Und von daher habe ich diese Studie ignoriert, weil sie für die Fragestellung, die ich hatte, uninteressant war. Gleichwohl könnte man anhand der Übersichtsstudie durchaus regionale Unterschiede festmachen. Aber dazu müsste man natürlich alle Studien nochmal genau anschauen. Die entfernen, wie die aus Deutschland, die zur Fragestellung nicht wirklich passen und sich nur auf diese Länder und Regionen stützen, zu denen die verbliebenen Studien überhaupt noch eine Aussage machen könnten. Das verspricht zum einen sehr aufwendig zu werden. Und zum anderen war die Frage, kann man anhand einer guten Studienlage auch regionale Unterschiede festmachen, eher eine optionale oder anschließende Frage. Und da die Studienlage allgemein sehr begrenzt und sehr mangelhaft ist, trotz der neueren Studien der letzten 10 Jahre, habe ich darin jetzt wenig Mehrwert gesehen. Also, was bleibt als Fazit? Wir brauchen mehr Forschung. Und vor allem brauchen wir eine umfangreichere, größer angelegte Forschung. Wir wissen schließlich immer noch nichts gesichert über Anzahl oder Anteil von absoluten Beginnern unter erwachsenen Menschen und können nur sehr wenig Verlässliches sagen. So ist zum Beispiel aufgefallen, dass wenn Studierende bzw. AkademikerInnen untersucht wurden, die Ergebnisse größer ausgefallen sind. Aber auch, wenn bestimmte Alterskohorten untersucht worden sind. Ebenso, wenn man sich die Übersichtsstudie anschaut, scheint es durchaus Regionen und Gebiete zu geben oder Länder, in denen der Anteil höher ausfällt als bei anderen. Wir haben also durch die Umfragen und Studien, die bisher durchgeführt worden sind, durchaus vereinzelt kleine Einblicke bekommen, wie es sich mit der Anzahl und den Anteilen der absoluten Beginner unter den Erwachsenen verhalten könnte. Wir sind nicht ganz erkenntnislos. Die wichtigste Erkenntnis aber ist, dass wir nicht gesichert sagen können, wie viele es von uns gibt bzw. welchen Anteil wir ausmachen. Als würde man in einer großen, dunklen Lagerhalle ein Paket suchen oder zählen, wie viele Pakete es sind. Das Licht funktioniert nicht und die Taschenlampe, die wir haben, ist recht dunkel und wir haben nur wenig Zeit, um reinzuschauen. So ungefähr ist die Lage, wie sie sich für uns aktuell darstellt. Das soll uns aber nicht ernüchtern. Denn ganz erkenntnislos sind wir bis jetzt nicht und dass wir uns auf die Zahlen, die bis jetzt immer mal wieder kolportiert werden, nicht so ohne weiteres verlassen können, ist ja auch schon eine Erkenntnis. Ebenso, dass es sich wohl sehr lohnt, Anteil oder Anzahl von absoluten Beginnern, zum Beispiel in der Bundesrepublik, zu untersuchen. Erst einmal möchte ich mich bei allen bedanken, die bisher zugehört haben. Mir ist bewusst, dass das enorm schwer war, vielleicht auch langatmig und monoton. Ich denke aber, nur so kann man der Fragestellung und dem Thema gerecht werden. Ich werde versuchen, in Zukunft lockere Themen zu finden, etwas unterhaltsamere Folgen aufzunehmen, aber in diesem Fall musste ich diesen Weg gehen. Deshalb vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitdenken, vielen Dank auch fürs Mitfühlen und hoffentlich auch vielen Dank fürs Mitmachen. Ich möchte euch animieren, mir dazu gerne Feedback zu geben und euch allen eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die dritte Folge von Forever Alone, weil Schweigen selten hilft.